Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pasta-Prinzipien, dem Podcast, in der wir von unserer Reise durch die Selbstständigkeit erzählen. Wie immer launig, ehrlich, offen, schonungslos. Ich bin Davide, Entwickler für mehr Produktivität im B2B-Vertrieb.
Und ich bin Thomas, Interim CMO und Business Coach.
Also, hol dir eine Tasse Espresso oder direkt einen Teller Pasta, setz dich mit uns an den Tisch und erkunde gemeinsam mit uns die Pasta-Prinzipien. Hallo Thomas, erstmal, wie geht's dir und was hast du für heute auf deinem Zettel stehen?
Hallo mein Lieber, ja, ich grüße dich. Mir geht's gut, busy, aber da reden wir sowieso gleich noch drüber. Ich habe heute mal drei Sachen mitgebracht. Also zum einen müssen wir mal ein bisschen LinkedIn-Bashing machen. Also irgendwie dieses Poesiealbum für Berufstätige, da gibt es ja wirklich ein paar Sachen. Also da haben wir auf jeden Fall was zu sprechen. Dann habe ich ein bisschen unnützes Wissen mitgebracht. Ich erkläre mal, woher der Begriff Crema beim Espresso herkommt.
Okay.
Und dann sind wir morgen wieder beim BOL und da habe ich auch einiges zu erzählen. Das ist so mein Struggle die Woche. Das wird spannend.
Sehr gut. Dann sag ich dir mal
dir?
Kurz,
was hast du für Themen?
Genau, also bei mir auf dem Zettel steht Online-Banking. Da habe ich eine ganz besondere Erfahrung mitgemacht. Und die will ich unbedingt mit dir teilen und auch deine Einschätzung dazu hören. Dann habe ich ein Update für Apotheken. Aus meiner Sicht absolut notwendig. Mehr verrate ich noch nicht. Kommt gleich, was dahinter steckt. Und mir ist was aufgefallen, was wir Deutsche, ich beziehe mich jetzt mal als Italiener, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, definitiv mit ein, was wir Deutsche so sprachlich manchmal verwenden und was so ein bisschen merkwürdig ist. Aber dazu auch noch später mehr.
Alles
was
klar.
Dich aber jetzt besonders interessiert, lieber Thomas, ist, wie du mir als Italiener klar machen willst, woher eigentlich der Begriff Crema kommt. Was soll das?
Weißt du es?
Nee, ich weiß, wie man eine gute Crema macht.
Ja, genau.
Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun mit der Herkunft des Wortes, aber ich halte mich erstmal zurück.
Du wirst vielleicht erstaunt sein. Es ist tatsächlich ein Marketing-Hack, das ganze Thema.
Okay.
Also Crema, für jeden, der hier eingeschaltet hat, Crema ist quasi so die Kür beim Espresso machen, ne? Schöne goldbraune Farbe, satt, bleibt auch lange genug stehen, hält die Wärme in der Tasse, all die guten Sachen, die damit zusammenhängen. Ich könnte jetzt stundenlang darüber sprechen, Robusta Arabica, ein bisschen was muss ich schon erklären, weil was ist Crema eigentlich? Crema ist nichts anderes, jeder kennt das, wenn du eine Flasche Cola nimmst, machst die auf, dann zischt es und oben bilden sich Bubble. Und was anderes ist das auch nicht, die Pflanze, wissen wir alle, CO2, ne? Das wird von den Pflanzen gebunden, die machen da Sauerstoff drauf, wer da im Biounterricht aufgepasst hat, erinnert sich. Und wenn du die Bohnen erntest und röstest, dann wird der CO2 quasi in der Bohne gefangen. Wenn du den dann mahlst und mit der Espresso-Maschine dann den Kaffee durchdrückst, dann geht das quasi von hohem Druck in die freie Atmosphäre und dadurch bilden sich quasi diese kleinen, sehr, sehr feinen Blubberbläschen. Das ist mal so die halbwissenschaftliche Erklärung, die ich da so bereit habe. Aber woher der Begriff Crema jetzt dafür kommt, habe ich gestern einen Kollegen da gehabt und dann stand ich an der Kaffeemaschine und der war ganz begeistert, da hier Siebträger und tralala und fand den super lecker und fragte dann so, ja Crema habe ich schon mal gehört, was ist denn das? Was heißt denn, was ist das überhaupt? Naja, dann habe ich da mal ein bisschen gegoogelt, habe mir auch zwei, drei YouTube-Videos angeschaut und musste echt lachen. Also der Begriff Crema kommt von dem Herrn Gaggia. Gaggia ist ein italienischer Espresso-Maschinenhersteller, kennt man heute noch, war damals schon eine wahnsinnige Luxusmarke mit so geilen Chrommaschinen, der produziert. Und er war einer der ersten, die das Wasser mit hohem Druck dadurch gejagt hat. Nämlich diese 9 Bar oder 8 Bar, was wir heute so als Standard haben bei den Maschinen, war er der erste mit seiner Maschine, der das geschafft hat. Das war so nach dem Krieg, Mitte der 50er Jahre. Und dann kam zum ersten Mal diese Crema auf diesen Kaffee, weil der hohe Druck ist mitverantwortlich dafür. Und dann haben die Leute ihn gefragt, was ist das eigentlich für ein Schmodder da auf deinem Kaffee? Ja, die kannten den halt nur als schwarzes Getränk ohne Crema und haben ihn dann gefragt. Und das wäre jetzt das, was nur seine Maschinen kann, nämlich das wäre die Crema auf dem Espresso. Und dann von da an hießen auch seine ganzen Maschinen, hießen dann alle Espresso-Crema, Espresso-Crema, Espresso-Crema in allen Varianten. Und da hat er quasi aus einer Not eine Tugend gemacht.
Ja, oder aus Scheiße
und hat
Gold.
Das aus Scheiße Gold und hat das ganz genau und hat das Negative umgewandelt in was Positives und hat das in den Verkauf gebracht. Und heute spricht die ganze Welt vom Kaffee Crema und wie wichtig das ist bei der Espresso-Zubereitung. Also von daher war das was du wusstest, mein lieber Davide, sei ehrlich.
Natürlich. Und auch in all den Details und historischen Aspekten, Namen und Jahre, hätte ich dir alles so sagen können.
Du lügst so schlecht, du lügst
aber
so schlecht.
Aber ich freue mich, dass ich dir die Gelegenheit gegeben habe, dass du das auch mal nochmal erzählen kannst. Also, falls ihr jetzt erst reingeschaltet habt, hört euch nochmal die letzten Minuten an, denn da geht es wirklich um Biochemie und das ist quasi der Barista-Podcast.
Nee, lass mal lieber, ey. Aber was auf jeden Fall spannend ist, weil ich habe immer gedacht, ich mache was falsch, weil ich habe diesen billigen Chibo-Café, diese Espresso, was ist billig, aber ne, 13 Euro das Kilo oder was, in meine Vollautomaten getan und die Crema war so wie hingepisst, ne, um es mal auf Deutsch zu sagen. Dann habe ich mir gedacht, Mann, ey, das liegt an mir und ich kann nicht richtig einstellen. So, das ist Bullshit, weil der Chibo-Kaffee, den ich genutzt habe, war fast 100% Arabica. Das vertragen die meisten Leute auch am besten, weil es halt weniger Säure hat, hat aber auch weniger andere Bestandteile, die weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber die sorgt dafür, dass die Crema immer so ein bisschen schlapp und lapp ist. Wenn du eine gute Röstung haben willst, dann musst du halt robuster Bohnen nehmen. Und das ist auch das, was in Italien dann vielfach dazugepackt wurde. Robusta steht auch ein bisschen für robust, heißt also, die sind auch günstiger in der Produktion und dadurch natürlich auch sehr beliebt, weil man so den Kaffee teuer weiterverkaufen, aber billig einkaufen kann. Auch ein weiteres Marketing- und Verkaufsprinzip, ne, wenn ich mal so drüber nachdenke.
Ja, okay, jetzt packe ich auch mal unnützes Wissen dazu, denn tatsächlich ist Arabica und Robusta unterscheidet sich in ein paar Parametern, aber vor allen Dingen auch beim Preis. Also die Robusta-Bohne ist deutlich günstiger als die Arabica-Bohne. Und deswegen wird die auch, mal abgesehen davon, dass sie eine gute Crema bietet, auch deswegen oft genutzt. Und Frage an dich, wo ist das Land, in dem die Robusta-Bohne am meisten abgebaut wird oder angebaut und dann wieder verwendet wird?
Paraguay.
Nein. Vietnam.
Vietnam?
Ja.
Okay, alright. Das wusste ich nicht. Ah, cool.
Ja,
das ist. Und da kommt auch unser Kaffee her, dann meinst du? Oder weil die halt, man hat in der Werbung ist ja immer Kolumbien oder Kuba oder irgendwie sowas.
Nee, Kolumbien ist glaube ich, auf Platz 3. Vietnam, Brasilien, Kolumbien. Ja, am Ende ist da irgendeine Mischung drin, bei denen, die wir jetzt kaufen, sage ich mal. Außer du kaufst wirklich hochwertige Röstungen, wo dann das Herkunftsland noch mit angegeben ist. Aber ich glaube, wir kürzen das Thema, weil wir sind zwei Kaffeeliebhaber, die nicht wissen, wann Schluss ist.
Ja, ich könnte noch stundenlang weitermachen. Aber nochmal, denkt dran, wenn eure Crema nicht passt, probiert es mal mit robuster Bohnen. Die schäumen nämlich wie
und
Cola.
Und nochmal ein super Hack. Wenn ihr jetzt keine Siebträgermaschine nutzt oder keinen Vollautomaten nutzt, sondern diese kleinen Metallkännchen, die man auf die Herdplatte stellt, also so wie eigentlich ein Italiener Espresso wirklich, wirklich macht. Und ihr wollt trotzdem eine Crema da drauf haben, weil da gibt es keine Crema, da kann gar keine Crema entstehen in diesem Prozess. Dann Service-Tipp von meiner Mutter und von meiner Oma, also ursprünglich von meiner Oma und dann von meiner Mutter an mich ja weitergetragen. Ihr nehmt einen ganz kleinen ersten Schluck, weil der kocht so hoch, der Kaffee. Und diesen ersten Schluck, der da schon rauskommt, der hochkocht, den schüttet ihr in eine kleine Tasse mit einem Löffel Zucker und rührt ganz schnell ganz viel.
Ah,
und dann ist das quasi so die Fake-Crema, die ihr dann wieder mit einem Löffel, aber ihr müsst echt lange rühren, das ist so ein bisschen wie bei Eierschlagen, Ja,
ja,
dann wird
ja,
das
ja,
wirklich
ja,
so,
ja.
Ja, dann wird die Konsistenz dann wirklich so, dass man das danach wieder mit einem Löffel auf die Espresso-Tasse, wo der Espresso drin ist,
Alter, da die Creme draufpackt. Ich muss so lachen, wo du sagst, das kommt von deiner Oma. Mein Kumpel, der gestern hier war, hat mir ernsthaft die Geschichte erzählt, dass sie das als Knastkaffee bezeichnen. Das ist Knastcrema, weil die im Knast keine Maschinen
auch.
Haben.
Nein, Spaß.
Das heißt, jetzt frage ich gerade mal nach, woher hatte deine Oma das Rezept? Na, ich weiß es nicht. Also irgendwo wird das schon herkommen. Aber jetzt haben wir gute 10 Minuten Kaffee gesprochen. Passt natürlich zu den Pasta-Prinzipien. Auf die müssen wir auch nochmal irgendwann eingehen. Aber lass mich mal kurz weitermachen hier, wo ich gerade so warm gelaufen bin. Also LinkedIn, ne? Es ist ja so herrlich. Ne? Ich meine, die versuchen ja alles, um dich in die Content-Generierung zu bringen. Und habe das jetzt schon öfter gesehen bei so ein paar Leuten, die auch ein paar tausend Follower haben, die machen dann ganz oft diese Fragen. Ne? Ich weiß gar nicht, ich habe das hier offen, die muss man mal, jetzt klickt es wahrscheinlich hier im Mikrofon, aber genau, Soft Skills Executive Coaching war die Frage, die mir LinkedIn gestellt hat. You're planning a team building activity. How can you make it both fun and effective? Okay, machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich Amerika, ne? Das ist alles ein bisschen anders. Aber fun und effective, beides gleichzeitig. Das scheint ja so die Herausforderung zu sein. Ne? Mhm. Alter, wenn du dir das durchliest, die Antworten von diesen selbsternannten Top One LinkedIn Leadership Voices, ne? It's crucial to gauge the team's current morale and the existing interpersonal. Du hast den ersten Satz schon gelesen. Der geht übrigens noch 3 Absätze weiter. Mhm. Und denkst dir, Junge, ey, was ist das alles für ein Bullshit, ne? Dann hier so ein ganz schlauer irgendwie, is it a trick question? The manager isn't the only one who's responsible. Everybody is responsible. Also fragt 6 Fragen. Also statt die Frage zu beantworten, fragt er 6 weitere Fragen. Ich bin dann hingegangen und habe mir da so 20, 30 Dinger von durchgelesen, habe mir dann gedacht, Alter, ja, das gibt's doch überhaupt nicht, ne? Wir vergessen echt, dass wir Menschen sind, die nach ganz, ganz einfachen Maßstäben funktionieren. Vielleicht, du hast ja auch schon ewig viele Team-Meetings und so weiter mitgemacht, ne? Mal ganz Hand aufs Herz. Was ist ein absolut Make or Break bei so einem Event? Egal wie groß oder klein, egal mit wie vielen Leuten. Was ist denn, wo kannst du dich an eine Situation erinnern, was total scheiße gelaufen ist und was könnte das gewesen sein?
Also was total scheiße gelaufen ist, hat meistens damit zu tun, dass die Stimmung nicht gepasst hat. Also dass da irgendwas rumgewabert ist, was nicht ausgesprochen wurde.
Ja,
und,
ja auch, ja.
Ich glaube, du willst auf was anderes hinaus, aber ich sage einfach mal was aus meinen Erfahrungen.
Du hast völlig recht, aber das ist auch, ne? Wir gehen dann so in den Kopf rein. Alter, die besten Team-Events waren die, wo es richtig viel zu essen gab. Wo wir geil gegessen haben.
Du meinst private Team-Events?
Richtige Meetings,
wo es viel zu essen gab. Ja, okay.
Ja, Events, ne? Also wir bleiben aber bei Events jetzt, ne? Also du willst eine Team-Activity machen, ja? Was weiß ich, ne? Und dann hat keiner, ich habe mir wirklich 30 durchgelesen, 20, 30 Dinger, keiner ist mal auf die Basis eingegangen. Das eine ist, du brauchst Essen und Trinken. Die Leute müssen versorgt sein. Warum? Die werden unterzuckert, die werden hangry, wie der Amerikaner sagt. Die kriegen schlechte Laune. Ja, und dann passt das auch nicht mehr. Habe ich selber schon erlebt. Wenn du aus so einer, dann hast du, am besten sind die Meetings, wo du vormittags in den Raum kommst, dann wirst du zugeballert 4 Stunden. Habe ich letztes Jahr erst gehabt. Ne? Dann gehst du in den Raum, 4 Stunden wirst du zugeballert, dann kommt so ein Häppchen Mittagessen, wo nach 10 Minuten alles weg ist und du, weißt du, diese kleinen Miniteller, so diese, weißt du, diese Papier mit, die kleiner sind als die Serviette, damit das bloß irgendwie nicht aus dem Rahmen läuft und die Leute bloß nicht müde werden nach Mittagessen, so ein Scheiß. So, und dann gehst du nochmal dann gehst du nochmal 2 Stunden in den Meetingraum. Im schlimmsten Fall bist du abends vorher angekommen, hast dich mit all den alten Kollegen getroffen, bist schon Hangover ohne Ende, schon morgens um 9. Hast nichts zu fressen gekriegt, musst dich irgendwie mit Sprudelwasser über den Tag verteilen. Und dann geht um 13 oder um 14, 15 Uhr geht dann Teambuilding los. Dann gehen wir alle in den Hotelgarten und machen irgendwelche wahnsinnig wichtigen Spielchen. Da komme ich gleich zu, das ist auch nicht verkehrt. Ne? Aber Alter, die Leute, die waren unterzuckert, die hatten schlechte Laune, da sind Leute zur Rezeption gegangen, haben sich Snickers geholt. Also, weißt du, da werden so simple Fragen, werden dann mit hochtrabenden bla 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 in the Manager und Agenda ja. und Team und bla. Alter, das Nächste, was mir dann eingefallen ist, ist, das Allerwichtigste ist, dass die Leute mal aus dem Kopf kommen. Die sitzen den ganzen Tag vorm Rechner, im schlimmsten Fall allein zu Hause in der Küche. Oder ich habe jetzt gehört, manche Entwickler setzen sich ins Badezimmer und haben sich da irgendwie ein Brett gebaut, weil die mit 3 Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben. Die haben keinen anderen Raum, dann gehen die ins Badezimmer.
Ah, okay.
Ne, weißt du, so. Ne?
Ja.
Ey, da, und was, du musst die Leute...
Was auch Vorteile hat.
Hat auch Vorteile. Also, ja, außer wenn die Spülung, außer wenn die, ja, aber außer wenn die Spülung hinten dran läuft. Das ist ein bisschen komisch.
Noise-Canceling-Spülung. Das ist der neueste Scheiß. Noise-Canceling-Spülung.
Nee, da habe ich halt gedacht, weißt du, ey, das Beste, die besten Events, an die ich mich erinnere, waren Events, wo wir ein richtig geiles Essen hatten, wo wir als Menschen zusammengekommen sind. Und was eine ganz wichtige Komponente ist, und das spielt auch keine Rolle, ob Männlein, Weiblein, groß, klein, stark, schwach, spielt keine Rolle, wenn du physisch geworden bist. Weil dann konnte auch der Intro, der Nerd, der vielleicht den ganzen Tag die besten Ideen hat, aber nie die Klappe aufkriegt, der konnte auf einmal dann den Baum klettern oder über den Seilgarten rennen oder, ich weiß es nicht, beim Segeln das Ruder in die Hand nehmen. Was weiß ich, was du für ein Team-Event machst, spielt keine Rolle. Ja. Weißt du, und derjenige, der den ganzen Tag vorne ist, ja, der kann sich mal zurücknehmen, ja, weil der ist vielleicht nicht sportlich, ja, der ist zwar clever im Kopf, ja, hat aber den ganzen Tag nur am Schreibtisch gesessen, spürt seine Muskeln nicht mehr, den mal wieder ranzuführen an solche Geschichten. Und das ist nicht ganz so einfach, das richtige Level zu finden und die richtige Intensität. Was ich aber eine mega wichtige Komponente finde, ist immer Competition. Competition ist einfach mega wichtig, ja. Also da brauchst du, ne, wenn ein bisschen Wettbewerb nur da ist. Ich war mal mit meinem Team, war ich mal auf der Driving Range. So, also hab ein bisschen Golf, ja. Ne, ist ja klar.
Thomas, aber warte mal ganz kurz, bevor du jetzt da den nächsten Step gehst, also was man genau machen kann, würde ich gerne einmal, es kam mir jetzt gerade wirklich hoch. Ich glaube, ich habe unser erstes Pasta-Prinzip.
Ja.
Und zwar, Essen verbindet Menschen.
Oh, da krieg ich Gänsehaut.
Lass das mal sagen.
Ja, ich lass das mal sagen. Hast du es aufgeschrieben? Nicht, dass du es vergessen.
Ich muss mir das dann nochmal anhören in der Aufzeichnung. Nein, das habe ich im Kopf. Das kann ich mir merken.
Ja, okay. Also gehe ich easy mit. Könnte ein guter Titel sein, ey. Ja, ist absolut richtig. Genau so ist es. Na, ernsthaft. Also das war immer so die Erfahrung. Und als letztes, es muss auch irgendwie einen Preis geben. Es muss irgendwas geben, wofür es sich lohnt, das zu tun. Und die Leute kommen dann auf so Ideen. Wir waren, glaube ich, so ein 5- oder 6-Mann-Team. Wir haben dann gewonnen. Ne? War natürlich stolz für Oscar, ist ja klar. Aber das hat nicht lange angehalten. Und dann gab es irgendwie so eine Schokobox irgendwie mit so 3 Paketen M&M's drin oder irgendwie so ein Kram. Ich weiß nicht, war vielleicht auch irgendwie von Lindt Schokolade, weiß nicht was. Weißt du, was Leute geil finden, ist ein Freifahrtschein, um zu einem Meeting mal eine Viertelstunde zu spät zu kommen. Ja, früher war es der Parkplatz vorm Haus. Okay, das haben wir heute irgendwie nur noch so halb. Ne? Also,
ja, gibt es bestimmt noch.
Oder was zum Beispiel auch total geil kommt, da legt sich auch jeder ins Zeug für, ist mal ein Mittagessen mit dem CEO oder dem CMO oder irgendeinem anderen. Weißt du, auf jeden Fall einer von den Netten aus dem Führungskreis. Ne? Vielleicht auch mit dem Chef. Aber da, wo Leute Bock drauf haben, ja, und das auch wirklich ein Ansporn ist, ja, und weißt du, das ist irgendwie so, was die Leute da vergessen, und keiner von denen, die ich mir da durchgelesen habe auf LinkedIn, hat irgendwie auch nur ansatzweise mal seinen normalen Menschenverstand eingesetzt, sondern hat aus hochtrabenden Managementbüchern vorgelesen oder sich mit 28 blöden Fragen selbst produziert. Also
ja, um zu dem Punkt zu kommen, wo wir eigentlich mal losgelaufen sind, zu dem Thema LinkedIn, ist es auch so ein bisschen die Plattform, die das einfach oder die Kultur, wenn du so sagen willst, die Kultur auf LinkedIn, die sich irgendwie selbst so entwickelt hat, dass jetzt plötzlich alle die mega großen Erkenntnisse von ganz oben mitbringen und die 10 Gebote vom Berg runtertragen.
Ja.
Und dann irgendwie alle haben die Weisheit gefressen, und da, was mir so fehlt, ist wirklich Praxis. Also wirklich, was ist das, was heißt das jetzt in echt? Bei all diesen, ich folge ganz vielen Leadership-Coaches, Executive-Coaches und keine Ahnung, wie die sich alle noch schimpfen. Also sehr, sehr viele, die so ähnlich klingen und alle halt erzählen, wie Unternehmen heutzutage zu führen sind. Und wenn ich das dann lese, und das ist auch so ähnlich, wie du es beschreibst, dann sind das halt alles die super genialen Konzepte oder auch manchmal ganz offensichtliche Dinge, die immer wieder hochgekaut werden und dann abschließend mit irgendeinem Kalenderspruch. Also mit irgendeinem, der Fisch stinkt vom Kopf, okay, habe ich verstanden. Aber was heißt das jetzt in der Praxis? Also, oder, keine Ahnung, autoritäre Führung ist vorbei, wir müssen jetzt New Leadership leben und empathisch führen oder situativ führen oder irgendwelche anderen coolen Begriffe, die da mit ergänzt werden. Ja, aber was heißt das denn jetzt? Also was, wie sehe ich das an Praxisbeispielen? Und wo ist es vielleicht auch dann, weil es ist eh nie das eine oder das andere, das wissen wir, dass es immer auf den individuellen Fall ankommt. Aber so mehr wirklich echte Praxis, echte Herausforderungen, so aus dem Leben gegriffen, aus dem Leben der Leute gegriffen und nicht von oben herab aus irgendeinem Buch zitiert.
Ja, absolut. Aber hör mal, mir geht das ja nicht mehr aus dem Kopf hier. Was war denn hier dein Online-Banking-Ereignis? Das hört sich ja dramatisch an. Haben sie dir die Millionen vom Konto gezogen oder was?
Nein, das würden sie nicht wagen. Nein. Ach,
Quatsch. Nee, du bist Italiener, da ist direkt, hast du direkt Stress.
Genau, dann gibt's Ärger. Nein, tatsächlich habe ich neues Handy. Seit ein paar Wochen. Und dann habe ich aber das alte Handy schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und dann hat meine Online-Banking-App nicht mehr funktioniert, die ich sonst immer gerne nutze.
Ja.
Und dann musste ich zur Bank, um das da aktualisieren zu lassen, weil die nochmal deinen Ausweis sehen müssen und dann das nochmal freischalten lassen müssen. Ist auch okay, aus Sicherheitsdingen komme ich mit klar. Aber was eigentlich mein Gedanke dazu war, meine Beobachtung, in der Bank sitzen. Also ich bin dann zur Bank reingegangen, in die Filiale. Die hat erstmal schräge Öffnungszeiten. Aber unabhängig davon sitzen dann da 5 Personen, jeweils in ihren einzelnen Glaskastenbüros, in so Einzelbüros. Und einer halt noch vorne in dem Empfangsbereich. Und jeder macht so sein Ding. Also jeder arbeitet da an seinem Rechner. Und die sind ganz erschrocken, wenn überhaupt noch jemand reinkommt.
Kunde droht mit Auftrag, sagten wir früher.
Es gibt noch echte Menschen, die wirklich besuchen. Und wenn ich mal ehrlich bin, ich habe die Bank auch sonst nie besucht. Und also das ist die Beobachtung, auf die ich abziele, und da bin ich auf deine Meinung auch gespannt. Ich war jetzt nur in der Bank, um meine Online-Banking-App zu aktualisieren, damit ich nicht mehr in die Bank muss. Also dafür musste ich nochmal in die Bank. Und da ist auch nicht mehr passiert. Also da war keine zusätzliche Beratung und sowas oder auch keine Frage, was es sonst noch geben könnte. Und es ist ja auch alles heutzutage online verfügbar. Es gibt ja auch viele Banken, die das schon komplett so leben und nur noch Online-Banking anbieten. Da gibt es gar keine klassischen Filialen mehr. Aber diese alteingesessenen Banken, und das war eine von denen, da haben die halt noch so ein Filialnetz und da sitzen halt noch Leute, die jeden Tag da reingehen, aber jetzt ganz, ganz wenig Interaktion noch mit Menschen vor Ort haben, also direkten Kundenkontakt. Sondern dann eigentlich sich dann ins Büro setzen, um online oder per Telefon, per Mail, wie auch immer, da noch irgendwelche Dinge abzuwickeln. Das finde ich so ein bisschen schräg. Also meine Hypothese, lass uns die Bankfilialen abschaffen. Oder was Cooles da reinsetzen.
Da sprichst du den Banken sowieso aus der Seele. Also früher, meine Frau war ja mal Filialleiterin der Commerzbank hier in ein Örtchen weiter. Da war das noch ein angesehener Beruf, ne? Da warst du als Filialleiter, warst du so fast Arzt, ne?
Also
fast Arztniveau. Weil du hattest ja auch für diese lokalen Businesses so ein bisschen das Zepter in der Hand, ne? Kriegen die den Kredit, kriegen die nicht den Kredit, ne? Oder drehst du denen den Hahn zu? Also schon auch im Status gesehen eine Hochstatusposition. Und dann haben die jetzt konsequent, wie du richtig sagst, alles auf online umgestellt und es muss auch keiner mehr hingehen. Wir haben letztens vor ein paar Tagen noch irgendwie zufällig auf einem dritten Programm gesehen, dass die Sparkassen zum Beispiel machen das jetzt aus Bussen raus. Weil die haben natürlich gelernt, dass sie
immer noch Oder wie so Corona-Tests, war auch in Bussen teilweise.
Ja, genau. Okay. Ja, genau, wie Corona. Das heißt also für die, weil die haben nur Menschen interviewt, die in Rente sind, also die den ganzen Tag Zeit haben. So, und einige haben sich natürlich beschwert und die Filiale macht zu und wo gebe ich jetzt meine Überweisung hin und wo hole ich jetzt mein Geld ab und bla bla bla. Ja, und dann hat die Sparkasse halt gesagt, nee, da kommt ein Bus und der steht dann da irgendwie so 2 Stunden irgendwie auf irgendeinem Platz, stellt er sich hin, wie so ein Food-Truck. Und dann kannst du da hingehen und kannst da deine Überweisung abgeben und dann links. Und es waren nur alte Menschen da. Also wirklich alte Menschen, wo ich dann gedacht habe, ja, das macht halt auch jede Menge Sinn. Was willst du einen Laden? Noch beste Lage, ja. Genau. Riesige Räume wie von früher noch. Warum willst du die behalten? Was soll passieren? Bei uns hier in Burscheid, die Deutsche Bankfiliale ist zu. Die wird auch nie mehr wieder aufgemacht. Das Einzige, was noch gibt, ist eine Sparkasse und wir haben, glaube ich, genau einen Geldautomaten noch, der funktioniert. Das war's.
Ja.
Ne? Also ich bin, glaube ich, jetzt seit 4 Tagen mit 5 Euro im Portemonnaie unterwegs. Die Apple Watch, iPhone, you name it, damit bezahle ich am liebsten.
Oder auch andere Anbieter. Also alle gleichberechtigt, wir machen hier keine Werbung.
Ja, du, ja, von mir aus. Also alle anderen auch hier, Android und tralala. Aber nee, ich bin bei dir. Aber das ist natürlich schon Ironie des Schicksals. Ne? Du gehst in die Bank, damit du nicht mehr in die Bank musst. Das ist schon geil, aber so geht es wahrscheinlich hunderten. Bei welcher Bank bist du?
Volksbank,
ja, okay. Gut. Ja, gut, ich meine, die haben natürlich noch einen anderen Auftrag jetzt so, ne? Aber ich bin jetzt schon seit Jahren, also meine Frau ist auch bei der Deutschen Bank, weil die da mal gearbeitet hat vor 100 Jahren. Ich bin bei der DKB und da gibt es keine Filiale, ne? Also ich kann da auch nicht mal in eine Filiale gehen, wenn ich wollte. Ich habe einmal ein Problem gehabt, was echt länger gedauert hat. Da ging es um so ein Überweisungslimit. Das konnte ich dann aber irgendwann, nachdem ich es verstanden hatte, auch in der App lösen.
Ja, eben. Und das wird auch immer mehr also, so gehen. Aber ich habe noch einen, Thomas,
Ja,
und das ist der zweite Punkt. Apotheken.
Ja.
Ich erkläre dir jetzt mal den Ablauf, wie ich in die Apotheke gehe.
Ja.
Ich komme vom Arzt mit einem Rezept. Ein Arzt hat mir ein Rezept ausgestellt. Dann hole ich das Medikament mit dem Rezept in der Apotheke ab. Also ich gehe rein in die Apotheke und gehe dann zu so einem Tresen, wo eine Mitarbeitende Person, und gebe das Rezept ab. Ich spreche kein Wort. Die Person guckt auf das Rezept und sagt auch kein Wort oder sagt vielleicht, aha, okay, verstehe. Klickt da dreimal auf dem System rum, dann kommt so ein Schienensystem im Hintergrund, was das jeweilige Medikament aus so einem System, also ne, so eine Systematik mit so, so einem Ablauf, dann fliegt das Medikament in so eine Schale rein, die Person packt das in einen Beutel, tackert das zusammen mit so einem Kassenbon, dann laufe ich damit mit dieser Tüte zur Kasse, um dann dort auch mit der Person nicht viel zu sprechen und einfach zu bezahlen mit Karte und gehe dann raus.
Ja.
Ich habe jetzt einerseits den Wunsch, Kontaktpunkte mit Menschen beizubehalten, weil ich das schön finde, wenn wir Menschen miteinander interagieren. Aber ehrlich gesagt, könnte eine Apotheke auch ohne Menschen laufen. Ich weiß nicht, ob es da gesetzliche Beschränkungen gibt, dass es so eine ich sag mal, dass sie irgendwas sagen müssen, zum Beispiel, sie müssen das so und so einnehmen oder in dem Fall der Fälle noch mal jemand da sein müsste. Aber es passiert nichts, was jetzt unbedingt einen Menschen erfordert, zumindest in der Version, die ich immer erlebe. Und deswegen auch da meine Hypothese, also neben der Schließung aller Bankfilialen, warum können wir nicht an einem Display zum Beispiel da dreimal was auswählen oder unser Rezept einscannen, das System im Hintergrund fährt uns das raus. Wir bezahlen direkt an diesem Display und sind wieder weg.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, unter den Fachverkäuferinnen, jetzt kriege ich hier böse
das Zuschriften. Gibt Ärger.
Aber das gibt Ärger. Aber unter den Fachverkäuferinnen sind ja Apotheker sicherlich die best ausgebildetsten, also zumindest mal, was so das Knowledge angeht. Ich bin da bei dir. Früher haben die ja noch die Portionierung sozusagen, die der Arzt da auf das Rezept geschrieben hat, haben die ja noch von Hand auf die Dinger übertragen. Ne? Vielleicht erinnerst du dich, die hat immer so einen Kugelschreiber und dann wurde da immer hier 2x1, 3x1, 5x8 irgendwas drauf gekritzelt.
Ja.
Kann natürlich gut sein, dass sie es heute auch schon nicht mehr machen, dass sie sich selbst das dann schon sparen. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt noch andere Erfahrungen, wo ich schon immer mich so ein bisschen ausgetauscht habe mit den Apothekerinnen. Also zum Beispiel, wenn ich was wollte, was nicht da war, oder wenn die Optionen hatten, dir auch ein Alternativmittel rauszugeben. Also
ja, okay.
Für meine Frau hat er mal Thrombosespritzen aufgeschrieben, dann sagte sie, das Präparat ist gerade nicht lieferbar, deshalb dürfen wir ihnen aber das geben, ist das okay? Ich sage, ja, hat das andere Nebenwirkungen? Weißt du, also du hast dann jemanden, der schon kompetent dann einfach so, sag mal, Fragen, Unsicherheiten klären kann.
Könnte ein Display auch.
Ich glaube,
Könnte ein Display vielleicht
ja,
auch.
Ja, dann hast du wieder Spracherkennung, dann musst du wieder irgendwie AI, musst das irgendwie rausprobieren. Also ja, theoretisch hast du, sagen wir mal so, ich könnte mir das eher so vorstellen wie die Schnellkasse im Supermarkt. Weißt du hast ein Standardrezept, du brauchst keine Beratung, ne? Also keine Beratung hier lang, ne? Ja. Einscannen, automatisch schmeißt Ding raus, Tüte nehmen weg, tschüss, ne? Fertig. Da, ne? Also das macht voll Sinn. Und wenn du sagst, Beratung erwünscht, dann gehst du halt an den Schalter, wo der Human Being dann noch
dann
unterwegs
die Version.
Ist. Ne? Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß sind die Filialen, lohnt sich das, ne? Wie teuer sind diese Automaten und so weiter und so weiter. Klar, wenn du sowieso eine hast, also ich habe hier eine Apotheke, die hat noch nicht so ein System, der geht noch an den Schrank und zieht diese ewig langen Schubladen raus und dann musst du da reingucken und so. Ne? Also klar, aber für bestimmte Lagen oder für bestimmte Situationen könnte ich mir sowas auch gut vorstellen. Ich denke mal, das wird nicht lange dauern. Ich bin, ganz kurze Anekdote, ich bin mal bei Google, ich war auf dem Jakobsweg unterwegs und war in Burgos, das ist eine von den größeren Städten auf dem Weg. Und hatte voll Hunger auf Pizza, wollte mich aber jetzt nicht wirklich hinsetzen, habe nur so ein Imbiss-Takeaway gesucht. Dann gehe ich auf Google und da war Takeaway irgendwie 4,8 Sterne, 450 Bewertungen, keine Ahnung. Komme ich da hin, ist das ein Pizza-Automat?
Geil.
Stand ich davor und dachte mir so, scheiße, das hast du irgendwie überhaupt nicht gerafft bei den Google-Bewertungen. Lecker Pizza, Krusty, Dingenskirchen, tralala. Dann habe ich da irgendwie meine Karte vorgehalten. Da habe ich eine Viertelstunde gewartet, dann macht es Bling. Und dann kommt da eine frisch gebackene Pizza im Karton raus.
Wahnsinn.
Aus dem Automaten. Ne?
Ja.
Und hab die mitgenommen, hat es vorher noch ein Fläschchen Wein gekauft. Also es geht alles. Ne? Also du kannst vieles automatisieren. Da hat mir jetzt der Schnack mit dem spanischen Pizzabäcker jetzt auch nicht gefehlt. Und wenn ich jetzt Bock gehabt hätte auf Menschen, wäre ich halt ins Restaurant gegangen, hätte mich da hingesetzt. Ne? Also so die Optionen, dass man die Optionen hat. Ne? Aber ich glaube, es wird sowieso alles noch anders mit Apotheken, jetzt mit E-Rezept und so. Also ich glaube, da passiert die
E-Rezept.
Nächsten Jahre einiges.
E-Rezept, jetzt wo du es gerade sagst. Während ich in der Apotheke stehe, höre ich verbotenerweise mit, wie eine ältere Dame mit einer Apothekerin da drüber spricht, dass die halt ein E-Rezept hat. Und das Problem war, jetzt halte ich fest, ich kann es nicht genau beschreiben, weil ich nicht weiß, also ich habe nur verstanden, der Fehler war, warum das nicht bearbeitet werden konnte, dieses E-Rezept, dass man etwas dreimal, also man kann ein E-Rezept nur abrechnen als Apotheke, wenn das dreimal in der gleichen Reihe steht. Also auf diesem E-Rezept gibt es wohl so Felder, wenn die nebeneinander stehen, kann man das abrechnen, aber leider wurde das E-Rezept falsch ausgestellt, die standen nämlich untereinander.
Okay.
Und
das
deshalb
heißt, die
konnte
arme
das
Frau
nicht
musste selber zahlen. Ach so.
Nee, die musste nochmal zum Arzt und das, oder also irgendwas musste nochmal geklärt werden, dass dieses Rezept korrigiert wird. Und
oh,
ich dachte
Scheiße.
Nur, und ich dachte nur, wir regeln, also wir regeln wirklich alles komplett durch, ne? Das ist krass. Also es geht nicht darum, dass die draufstehen, sondern die müssen auch in der richtigen Reihenfolge stehen, nebeneinander und nicht untereinander. Ich dachte nur so, boah, wir sind echt gut darin, so Prozesse, Bürokratie und wie auch immer du das nennen willst, aber das aufzustellen und uns ganz starr daran zu halten.
Ja,
und sonst
ja,
geht's nicht.
Deshalb hat ja auch unsere digitale Schulbildung hier so super funktioniert während der Corona-Pandemie, ey. Weil wir so super darin sind, iPads zu verteilen und eigene Teams-Software zu bauen, die dann nur in 2 von 3 Tagen mal funktioniert hat und dann mal wieder Homeschooling machen. Also wenn ich meine Nachbarn hier, die ja auch kleine Kinder hatten zu der Zeit, was die für Geschichte, aber das ist eine andere Folge. Hör mal, bevor ich es vergesse, wir haben ja morgen wieder WOL. Bist du gut vorbereitet?
Also, Ich habe was getan, zwischenzeitlich. Ja, ich habe ja, ja. Also vielleicht müssen wir ganz kurz erklären.
Ja, warte. Ja, wollte ich gerade sagen. Lass genau. uns mal, wir können ja mal das Publikum fragen hier. Wir haben einen Poll eingerichtet. Können dann mal sagen, wisst ihr, was WOL ist? Habt ihr das schon mal gehört? Macht ihr das auch? Findet ihr hier in der App, könnt ihr mal einen Poll machen. Aber erklär mal ganz kurz, was wir da eigentlich treiben.
Genau. Also jetzt beantworten, weil danach habe ich es ja erklärt und dann wissen es natürlich alle. Das ist dann nicht mehr,
ne? Das ist cheating. Das ist
nicht mehr repräsentativ. genau, also WOL steht für Working Out Loud und ist im Grunde ein Arbeitsmodus, den sich eine Gruppe vornimmt. Also quasi, man kommt zusammen in einer Gruppe von maximal 5 Personen, die alle ein eigenes individuelles Ziel mitbringen, und das Ziel ist darauf ausgerichtet, eine neue Fähigkeit zu erlernen, in etwas besser zu werden, aber auch eben in etwas sichtbar zu werden. Das ist so der Ziel-Framework, in dem das stattfinden kann. Und dann ist es so, und das finde ich das Besondere an der Methode, dass es eben sehr strukturiert aufgebaut ist. Das heißt, man trifft sich über 12 Wochen einmal die Woche und hat jedes Mal ein klares Konzept, wie dieses Treffen jeweils abzulaufen hat, welche Aufgaben dazwischen erfolgen sollen, und es soll einen am Ende dazu führen, dass man wirklich eine Entwicklung gemacht hat zu diesem Themenfeld, was man sich vornimmt. Und wir sind jetzt gerade, Thomas, ja in einem WOL-Circle. Und in Woche 3 jetzt, glaube ich, ne? Also morgen ist
Treffen ist Woche 3.
Ja, genau. Und jetzt nochmal zu dem Punkt. Ich habe auf jeden Fall in der Woche das, was ich mir vorgenommen habe, erfüllt. Aber ich habe mich halt gar nicht für den morgigen Tag vorbereitet. Also da muss ich nochmal reingehen, was genau das jetzt, was wir da morgen machen, und ob ich dazu schon was vorbereiten muss. Das wird heute noch passieren müssen. Mhm. Das ist noch nicht passiert. Ja. Aber was ist denn mit dir? Also, wie ist denn bei dir gelaufen?
Ja, ich hatte wie immer Weltmeister im viel Vornehmen. und das Struggle ohne Ende. Also ich hatte ja jetzt am Wochenende, also donnerstags treffen wir uns ja immer, und dann bin ich Freitag, Samstag, Sonntag war ich auf der Fortbildung für meine Kranio-Therapie, für meine Kranio-Balance, die ich da mache. Das ist eher so privat für mich jetzt hier, für mein Umfeld. Ab und zu kommen auch mal ein paar andere Menschen vorbei, aber es ist ja eher so ein anderes Thema, kann ich noch mal ein bisschen länger ausholen. Also das heißt, die 3 Tage waren einfach weg, weil da bist du auch platt. Da war kein Wochenende, also habe ich Montag erstmal so ein bisschen, musste ich irgendwie mal gucken, wo ich so ein bisschen wieder Kraft sammle. So, und dann habe ich zumindest eine von den Sachen umgesetzt und hatte gestern einen von meiner Liste, die wir da in Woche 1 aufgeschrieben haben, hatte ich gestern hier zum Frühstück. Das war echt cool. Da waren wirklich ein paar gute Stunden, viel Input, viel Inspiration.
Schön.
Aber halt, ja, nee, war wirklich gut. Geht auch weiter. Kann ich nochmal von erzählen. Wenn wir ein bisschen weiter sind da in der Sache, also wirklich sehr, sehr fruchtbar, so vom Gefühl her, aber wenig hilfreich beim Working Out Loud, weil das war jetzt genau mit einer Person, bin ich laut geworden.
Ja, okay, geworden. Genau, okay, punktuell, punktuell laut geworden.
Aber ich bin punktuell laut geworden, von daher, ja gut, die Vorbereitung für morgen ist ja jetzt, ich werde jetzt heute nicht mehr noch eine ganze Webseite hinstellen und mich wohl damit fühlen, so viel steht schon noch fest. Aber ja. ist eine gute Lesson learned, weil sich vorzustellen, was man in 4 Wochen schaffen kann, versus versuchen, alles in einen Tag reinzuquetschen, das ist wirklich immer noch mein Struggle. Habe ich immer noch das Problem, du nimmst dir unglaublich viel vor, hast dann nicht ein Zehntel geschafft und schlägst dich abends in die Fresse, weil du denkst, was hast du heute wieder nicht alles nicht geschafft.
Ja.
Und ich beneide Menschen, die da so einen Plan haben, die Ruhe haben, die arbeiten auch ganz anders, die haben eine ganz andere Energie, die machen nicht dieses erratische reinklotzen und dann wieder 4 Stunden Pause brauchen, weißt du? Und da bin ich hin, da will ich hinkommen, da bin ich hin unterwegs, mache viel Meditation, versuche mich da zu beruhigen, mir gerade Tasse Tee dabei.
Ja.
Also es wird, aber ja. Also
ja, spannend, alle, dass du das ansprichst. Die
zuhören können, Daumen drücken.
Ja, also ich habe das tatsächlich auch gestern mit ein paar Freunden Da hatten wir genau dieses Thema, wo es darum geht, sich bewusst zu machen, regelmäßig. Also das kann man über zum Beispiel Affirmationen, die man sich jeden Morgen anhört, sich bewusst zu machen, dass man genug ist, dass man genug macht, dass man, also es ist ja, das wissen wir ja auch immer, es kommt auf die Perspektive an, wie ich auf Dinge schaue. Und ich kann sagen, ich habe einen von 10, auf meiner Liste waren 10, ich habe einen Punkt geschafft oder ich habe 9 Punkte nicht geschafft. Beides stimmt. Und das meine ich. Also es ist uns bewusst, und das war auch gestern so die Erkenntnis, als wir darüber gesprochen haben. Natürlich sind wir alle da in dem Thema schon sehr weit unterwegs. Das hat aber nichts damit zu tun, dass im Alltag nicht doch immer wieder Situationen auftauchen, wo man sich selber schlecht redet, wo man sich selber ein vernichtendes Urteil ausspricht und sagt, was war das heute für ein Tag? Und du hast hier nicht mehr alle, so wird das doch nichts. Und dann kriegst du es nicht gebacken. wenn du nicht jeden Tag einen Schritt nach vorne machst, und zwar einen großen, wo willst du dann denn mal ankommen? Was soll das denn?
Du sagst es.
Ich sag dir noch ein Beispiel, was jetzt auch diese Woche gewesen ist. Am Montag kam ich absolut nicht aus dem Quark. Ich habe mich irgendwie ganz träge gefühlt und dann habe ich mich irgendwie in meinen Coworking-Space geschleppt und habe dann da ein paar Stunden gearbeitet. Und ich wusste eigentlich, um 14 Uhr war so der Moment, wo ich dachte, ey, heute passiert eigentlich gar nichts. Also du machst hier nichts faktisch. Du guckst da ein bisschen rum, du dribbelst hier die Zeit weg. Und
schöner Begriff, ja, muss ich mir merken.
Und dann habe ich aber nicht die, also ich habe dann nicht eine Entscheidung dazu getroffen, sondern ich habe das einfach weitergemacht. Und habe dann halt bis 17 Uhr, 17.30 da gesessen und dann habe ich quasi den Tag beendet. Und habe dann abends nochmal reflektiert und dachte, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Also du wusstest, dir war bewusst um 14 Uhr, hattest du diese Erkenntnis, so sage ich es jetzt mal, kam dir das hoch, dass das heute keinen Sinn mehr macht? Warum hast du nicht den Tag einfach beendet, Laptop zugeklappt, alles in die Tasche gepackt und bist eine Runde zum Schwimmen gegangen? Oder Zeit mit der Familie verbracht oder einen langen Spaziergang gemacht oder was auch immer. Also irgendwas anderes, was auch gut ist, wenn es passiert, wenn man sich dafür Zeit nimmt. Nein, das war so ein altes Muster. Irgendwie ja diesen Tag, jetzt meine 8 Stunden, die ich so kenne, dass man die halt am Tag arbeiten muss, egal wie viel bei rumkommt. Ja. So aus meiner Angestelltenphase.
Ja.
Genau, arbeiten, absitzen. Und das ist so drin bei mir, das ist so drin, dass mir schwer fällt und mir schwer gefallen ist an diesem Montag zu sagen, ich mache jetzt hier Schluss für heute. Mit einem guten Gefühl, weil man einfach sagt, ich akzeptiere, dass heute nichts geht.
Ja,
und ich quetsche jetzt hier nicht noch irgendwas raus, beziehungsweise ich verbringe jetzt hier nicht noch ein paar Stunden mit nichts.
Ja, nee, du hast völlig recht. Das ist, dieses Menschsein ist schon nicht leicht.
Und es geht uns allen so. Also du hast ja eben gesagt, Thomas, es gibt ja Leute, die so strukturiert sind und die da viel mehr geschafft bekommen. Und meine Gegenthese ist, gibt es nicht. Gibt es nicht. Es gibt welche, die einem das so aufzeigen können oder das so darstellen können, dass es alles passiert. Aber es gibt immer nur Phasen, in denen es besser funktioniert und Phasen, in denen es weniger gut funktioniert. Aber kein Mensch ist komplett, wie auch immer er das vermarktet oder verkauft, der Mega-Hustler, der jeden Tag 10 von 10 auf seiner Liste erledigt hat. Das ist nicht, das sind nicht wir Menschen. Also das ist meine Gegenthese dazu.
Ja, wahrscheinlich du hast ja gerade mit Affirmationen gesprochen und ich glaube, dass da ganz viel schon ganz früh in der Kindheit richtig oder falsch vielleicht nicht, aber anders laufen kann. Mhm. Und den Menschen, denen es leichter fällt, sich selbst zu affirmieren, ne, sich selbst genug zu sein, wahrscheinlich sind das die ich vorhin meinte, die mich so beeindrucken.
Ja, okay.
Nicht die mehr schaffen oder so. Das ist nicht das, was ich meinte, sondern die einfach mit sich mehr im Reinen sind. Und ich weiß es ja ich merke es ja jedes Mal, kann ich es super knallhart spüren beim Golf. Ne? So abschließend nochmal da in die Richtung geguckt. Jetzt mal was Körperliches nehmen. Wenn ich zum Golfplatz fahre oder auf ein Turnier und ich nehme mir vor, heute ist der Tag und du haust einen raus und du machst einen super Score und du tiefst mal auf jeden Fall unter 90, da kann ich die Uhr nachstellen. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 100%, dass es nichts wird. Weil der Körper ist dann so angespannt. Ich bin so angespannt. Jeder Schlag, der nicht so ist, wie ich ihn mir vorgestellt habe, wird zum vernichtenden Urteil, wird zum schonungslosen Offenlegen von allem, was ich nicht kann beim Golf. Und wenn ich mich damit dann noch beschäftige geistig, dann wird der nächste Schlag noch schlimmer und der nächste noch schlimmer. Und ich komme von dem Golfplatz runter und denke mir, es sollte ein schöner Tag draußen in der Natur mit netten Leuten werden, wo du einfach einen geilen Tag hast und du gehst nach Hause und hast dich gebasht über 4-5 Stunden lang. Und dann gehst du auf den Platz und denkst dir, ach, was für ein launiger Nachmittag, ach, guck mal, da ist der und der, ach komm, dann gehen wir mal zusammen eine Runde. Du redest, du quatschst, du hast überhaupt gar keinen Plan gehabt für nichts, kein Ziel, kein gar nichts. Und es kommt die beste Runde des Jahres dabei raus, wo du einfach total entspannt den Ball nach vorne schlägst und einlochst. Und es erstaunlich ist, dass ich diese Lektion ja schon 100 Mal gelernt habe, also erfahren habe. Aber hängen bleiben ist was anderes. Aber vielleicht ist unser Gehirn einfach so programmiert.
Ich glaube, dass
jeden Tag
Prozess.
Wieder Angst vom Säbelzahntiger haben. Ja.
Das ist ein Prozess, der nie aufhört. Und ich glaube, dass man halt sich immer ein paar Prozentpünktchen mehr in die richtige Richtung bewegt und vor allen Dingen, dass schneller dieses Bewusstsein kommt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also jetzt auf den Montag gesprochen, den ich erlebt habe, ich hatte um 14 Uhr diese Erkenntnis. Ich habe noch nichts anderes draus gemacht. Aber vielleicht, das mein ich vor 3, 5 oder 10 Jahren, hätte die Erkenntnis gar nicht gehabt. So, und der, das meine ich. Es ist ein ganz langsam bewegt sich das. Ja. Und nächstes Mal vielleicht, wenn ich wieder so einen Tag habe und um 14 Uhr oder vielleicht schon um 12 Uhr die Erkenntnis kommt, heute geht nichts mehr, dann ist vielleicht soweit, dass ich sage, jetzt verändere ich auch was, jetzt treffe ich auch eine andere Entscheidung. Jetzt klappe ich zu und mache was anderes. So bewegt man sich langsam auf diesem Prozess.
Ja, das denke ich auch. Mein Lieber, du hast noch ein Thema, wir Deutsche. Wollen wir das mal machen oder schieben wir das aufs nächste Mal? Nee, machen wir jetzt noch, oder?
Ja, komm, wir machen das mal eben, das ist auch schnell abgehandelt. Mir ist was aufgefallen, auch nicht jetzt vor kurzem, sondern immer mal wieder. Und zwar ist mir aufgefallen, da nehme ich mich komplett mit rein, auch wenn wir eben geklärt haben, dass ich ja eigentlich Italiener bin.
Ja,
aber,
das haben wir geklärt.
In dem Fall bin ich genauso. Und zwar ist dir mal aufgefallen, dass wenn wir Deutsche etwas gut finden, etwas richtig gut finden, uns begeistert, wir dann sagen, das ist nicht schlecht. Oder, also es gibt noch eine andere Form, das ist gar nicht mal schlecht. Also mir fällt das in meinem Umfeld, erstmal bei mir selbst, aber auch bei anderen im Umfeld, wenn man irgendwie mal was gut findet, sagt man nicht, boah, das finde ich richtig klasse oder das finde ich gut oder das ist ja super oder das ist ja toll. Das wirkt immer total, also das fällt mir auf, weil es so selten passiert, sondern man sagt oftmals oder viel häufiger, das ist nicht schlecht.
Stimmt.
Gehst du die Beobachtung mit oder ist dir das nie so aufgefallen?
Ja, ich tau da gerade noch so ein bisschen drauf rum. Also ich finde, du hast recht. Ich habe ja auch über viele Jahre den direkten Vergleich gehabt durch viele amerikanische und ausländische Kollegen. Ne? Also gerade bei Amazon war es ja sehr intensiv, weil in Luxemburg kamen unheimlich viele Kulturen zusammen. Aber dass wir eher so die sind, die vorsichtig begeistert sind als Volk, als Kultur und sind ja auch viele Dinge so ein bisschen strange. Also ich hatte gestern ein Gespräch mit einer meiner Mentees und die erzählte von der Veranstaltung von ihrem Arbeitgeber in Berlin. Sehr amerikanische Veranstaltung, amerikanische Coaches sind da gekommen und das war so, sie sagte so, ah, Chaka, ne? Und dann sagte sie so, ja, ich hier aus Norddeutschland, ich habe das jetzt nicht gebraucht, aber die anderen fanden das wohl toll. Und dachte mir so, das ist eine spannende Beobachtung, die ich auch schon oft gemacht habe, dass wir einfach auch nicht ins Gefühl gehen und nicht mal so spontane Begeisterung, also echte, wahre Freude, die damit zusammenhängt, die macht uns Angst, die finden wir irgendwie komisch, die ist irgendwie so, das ist aber
die
so suspekt irgendwie so, ne?
Genau.
So drüber, genau, ist nicht ernsthaft, ne? Ist nicht ernst genug und Ja, ich glaube auch, dass ich in meiner beruflichen Karriere auch oft an den Punkt gekommen bin, wo ich mit dieser amerikanischen Art dann eher angeeckt bin, in gerade so Führungskräfte-Meetings, wo ich halt eher mal einen lockeren Spruch, mal eine witzige Anekdote oder auch mal einen dummen Spruch mit einem Kollegen gedrückt habe, wo dann irgendwie so, ja, dir fehlt die Ernsthaftigkeit, ne? Also so Grabesstille, weil die Zahlen stimmen nicht. Und wenn das Wachstum nicht kommt, dann werden wir alle sterben. Nein, wir sterben tatsächlich nicht deshalb. Wir sterben wegen anderer Geschichten.
Gründe. Ja.
Andere Gründe. wir sterben nicht, weil das Geschäft der Firma gerade irgendwie nicht so läuft, wie sich irgendwer anders das vorgestellt hat.
Ja.
Ja, das merkt man schon. Und der Amerikaner kann halt nochmal ganz anders zwischen privat und beruflich unterscheiden. Und das fällt vielen Deutschen unheimlich schwer. Da habe ich ganz viele Gespräche und Coachings auch zu gehabt mit meinem Team, mit Kollegen, die dann vieles immer sofort persönlich genommen haben. Also ich weiß noch Einführungen von 360-Grad-Feedback. Mein Gott, was haben die Menschen gezittert, was die Kollegen über sie sagen? Und interessanterweise war das total konstruktiv. Ja, es gab ein paar Outlier, gibt es immer. Ja, die können die Klappe nicht halten und meinen, sie müssten das als Meckerbox benutzen. Mhm. Aber das meiste war konstruktiv. Und spätestens, wenn man es mal einmal erklärt hat, wie konstruktives Feedback geht, wurde das sofort verstanden. Und dann gab es auch Beispiele und dann war das anfassbar und dann war das total hilfreich für die meisten Leute.
Ja.
Aber die erste Angst, so, oh nein, ne, jetzt reden wir hier über den anderen und jetzt wird über mich geredet. Nein, du kriegst Feedback. Ich werde nicht über dich geredet. Das wird anderes. Das machst du in der Kaffeeküche, ja. Also das Feedback, was ich hier will, das ist ein ganz anderes.
Ja,
spannende Erkenntnis. Ja, aber du hast recht. Also ich würde ich mich auch nicht ausnehmen.
Ich kann es nicht statistisch belegen, kann ich es nicht. Aber ich mache es genauso. Ich mache das ganz oft so und dann fällt mir das danach auf. Dann sage ich, das ist nicht schlecht. Also muss ich sagen, das ist nicht schlecht. Ja.
Ja, ja, genau. Okay, so.
Aber mehr kriegst du nicht. Also mehr kriegst du nicht von mir.
Ja, mehr gibt's
das ist nicht schlecht.
Alles klar. Mein Lieber, wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen hier. Es war mir
dann machen wir Schluss für heute.
Ein großes ich würde sagen, wir machen den Schluss für heute. Lasst uns gerne nochmal Kommentare da. Haben wir euch unten eine Q&A eingerichtet. Und freuen uns natürlich über jeden, der hier noch was dazu beitragen will und mitmachen will.
Genau,
gerne abonnieren, Glocke drücken.
Ich formuliere es nochmal um. Wenn ihr nach dieser Folge sagt, der Podcast, das ist gar nicht mal so schlecht, dann lasst uns doch gerne alles da, was ihr geben könnt, ob Kommentar, Like oder weiterleiten an jeden, für den das auch interessant sein könnte. Und ich will nicht unerwähnt lassen, ihr seid genug, ihr macht genug und ihr seid klasse, so wie ihr seid. Auch wenn ihr mal einen Tag habt, der nicht so gut läuft oder an dem nicht so viel passiert, denkt daran, nehmt das mit. Wenn ihr nur das mitnehmt aus dem heutigen Podcast, sind Thomas und ich, glaube ich, schon sehr glücklich. Ihr seid genug.
Mein Gott, ich krieg das Kribbeln hier vom Rücken gar nicht mehr los, mein Lieber.
Siehst du mal.
Herrlich. Ich hätte es nicht besser sagen können. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dann. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.